In zwei Wochen haben wir eine Abstimmung und wir müssen darüber abstimmen, ob wir einverstanden sind mit der Registrierung gleichgeschlechtlicher Paare. Und diese Abstimmung möchte ich zum Anlass nehmen, um Ihnen etwas zu erklären, was Homosexualität ist und wie wir als Christen damit umgehen sollten. Ich muss gestehen, dass es mir heute Morgen viel wichtiger ist, dass Sie am Schluss einigermaßen, die das noch keine Vorstellung haben von Homosexualität, einigermaßen eine Ahnung haben, was das für einen Menschen bedeutet. Und einigermaßen, dass wir eine Ahnung haben, wie wir als Christen solchen Menschen begegnen. Ich selber beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit diesem Thema. Mein Bruder war homosexuell, er ist auch an AIDS gestorben. Und das hat mich schon als junger Christ, hat mich das natürlich sehr stark beschäftigt. Wie ordne ich das ein? Ich habe mich auch ab und zu mal gefragt, ja, warum er und nicht ich, warum empfindet er so und nicht ich. Das ist ein bisschen auch mein Hintergrund, warum, dass ich auf dieses Thema schon seit Jahren sehr sensibel bin und reagiere. Und ich habe schon an manchen Orten referiert zu diesen Themen in anderen Gemeinden und so, nur noch nie bei uns. Jetzt habe ich gedacht, so, jetzt erzähle ich euch mal etwas über das Thema Homosexualität. Homosexualität, das ist der erste Punkt, den möchte ich länger ausführen. Und dann kommt dann die Abstimmung. Aber die Abstimmung, was Sie auf den Zettel schreiben, ist mir nicht so wichtig. Ich weiß auch, Sie schreiben eh, was ich sage, was Sie wollen. Die meisten werden Nein schreiben, egal. Ich muss nicht predigen heute, dass Sie Nein sagen. Die meisten werden Nein sagen. Vielleicht weiß man genau, warum oder weniger genau, aber irgendwie vom Gefühl heraus sagt man tendenziell Nein. Mir geht es vielmehr darum, dass wir die Problematik verstehen. Dass wir verstehen, was Homosexualität überhaupt ist. Und ich muss noch dazu sagen, ich werde viel stärker von der männlichen Homosexualität ausgehen. Da kenne ich mich besser aus. Homosexualität bei Frauen hat noch ein bisschen eine andere Betonung. Zum Beispiel spielt bei den Frauen die Sexualität nicht so stark mit wie beispielsweise bei den Männern. Aber ich habe gedacht, ich muss mich auf die Männer konzentrieren, sonst wird es kompliziert, in dieser kurzen Zeit Ihnen etwas zu erklären. Homosexualität ist mehr Last als Lust. Der homosexuelle Lebensstil bringt nicht Eitelfreude, wie das manchmal so bei diesen Paraden rüberkommt, diese farbenfrohen Paraden, die oft eben von diesen homosexuellen Bewegungen organisiert sind. Oder so, wie man das beobachtet in den vielen neuen amerikanischen Filmen, wo man sieht, dass oft die homosexuellen Paare als die Paare dargestellt werden, die glücklich sind miteinander und die Ehepaare irgendwie Knörze und Probleme miteinander haben. Das ist auch eine Art Propaganda und das erweckt dann ganz intuitiv in uns vielleicht die Meinung, die haben es ja eigentlich besser. Es ist aber, die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Männer, die ihre Homosexualität ausleben, die haben in der Regel eine viel geringere Lebenserwartung als heterosexuelle Männer. Und das ist zum Teil, das variiert zwischen 8 und 20 Jahren, haben die eine geringere Lebenserwartung. Das hängt stark damit zusammen, dass sie viel ein höheres Risiko haben, eine Geschlechtskrankheit zu bekommen, die ist 860% höher als bei einem heterosexuellen Mann, also einem Mann, der mit Frauen verkehrt. Und was man nicht klar genug sagen kann, ist, dass die meisten Menschen, die mit Homosexualität zu tun haben, oft sehr starken Depressionen ausgesetzt sind. Und sind auch sehr verletzliche Menschen. Das finde ich ist auch noch ganz wichtig, dass uns das bewusst ist. Sind sehr verletzte Menschen auch, deshalb sind sie so verletzlich. Und das Leben hat ihnen sehr viel Verletzungen beigefügt und sie sind sehr sensibel. Und von daher, finde ich, müssen wir als Christen aufpassen, dass wir nicht so wie Mähdrescher einfach so über Menschen, die dieses Problem haben, so hinwegdreschen, wie wenn sie eine schlechtere Sorte Menschen wären. Sondern sie sind sehr, sehr sensibel. Sie sind sehr verletzt worden oft und sind meistens auch sehr liebenswürdige Menschen. Ich kenne sehr viele Männer, die von Homosexualität betroffen sind. Meistens sehr, sehr liebenswürdige Menschen. Und ich behaupte, dass niemand homosexuell sein möchte. Das ist einmal eine Behauptung. Im Normalfall entdeckt jemand, der homosexuell ist, also der sich vom gleichen Geschlecht angezogen fühlt, entdeckt, dass er vom gleichen Geschlecht erotisch angezogen wird. Das ist für diesen Menschen zuerst einmal, wenn er das feststellt, ein kolossaler Schock. Und das hat er gar nicht gedacht. Das wollte er doch gar nicht. Die meisten möchten auch gerne Kinder und sie möchten heiraten. Zuerst einmal geschieht in einem solchen Leben ein unheimlicher Schock darüber, was sich bei mir abspielt, weil ich merke, jetzt bin ich vom gleichen Geschlecht erotisch angezogen und das andere Geschlecht, das lässt mich einfach schlichtweg kalt. Da geschieht nichts bei mir. Da macht sich eine unvorstellbare Enttäuschung breit und eine Scham. Was sagen die anderen, wenn die das entdecken? Meine Kollegen in der Schule, im Beruf, ich habe schon so viele Witze über Schwule gehört und jetzt gehöre ich selber dazu. Das ist ein unheimlicher Schock. Das können wir uns vermutlich gar nicht so richtig vorstellen. Ich weiß, es gibt Leute, die meinen, dass man sich dazu entschlossen hat. Und dann bringen sie einige Beispiele, zum Beispiel Gefängnisse oder in Lagern, in Gefangenenlagern, wo Militär in Baracken alle Männer zusammen sind und keine Frauen da sind. Das ist tatsächlich so, dass dann manchmal Männer miteinander Sex haben. Aber sobald die raus sind, nehmen die wieder Frauen. Das ist keine, dem sage ich nicht klassische Homosexualität. Das sind nicht Menschen, die vom gleichen Geschlecht wirklich angezogen werden, sondern das sind die, die suchen eine Notlösung. Aber nachher gehen sie eigentlich wieder zu ihrem ursprünglichen zurück. Es ist ein großer Fehler, den wir machen, wenn wir meinen, dass ein Mensch, der homoerotisch empfindet, dass er sich vom gleichen Geschlecht angezogen fühlt, das bewusst gewählt hätte, dass er das will. Darf ich Sie einmal fragen, was haben Sie unternommen, wenn Sie heterosexuell empfinden, also für das andere Geschlecht, was haben Sie unternommen, dass Sie vom anderen Geschlecht angezogen werden? Was haben Sie dafür getan? Nichts. Es war einfach. Und genau so ist es bei homoerotisch empfindenden Menschen. Es war einfach. Sie haben nichts unternommen. Sie haben einfach das wahrgenommen. Das müssen wir wirklich begreifen. Und wenn wir das nicht begreifen, wenn wir solchen Menschen immer wieder sagen würden, sie hätten sich entschieden, so zu empfinden, dann tun wir ihnen, beleidigen wir sie und die denken, wir haben keine Ahnung. Was passiert ist, wenn jemand homosexuell lebt, dann hat er nicht entschlossen, homosexuell zu empfinden, sondern hat er sich entschlossen, seinen Empfindungen entsprechend zu leben. Das auszuleben, was er empfindet. Oft wehren sich diese Menschen, ob Männer oder Frauen, lange davor, diesen gleichgeschlechtlichen Kontakt aufzunehmen. Sie hoffen immer noch, es würde anders. Und wenn alles nicht klappt, dann denken sie, okay, jetzt oute ich mich. Das heißt ein Outing in der Szene. Jetzt lebe ich es einfach. Jetzt wehre ich mich nicht mehr dagegen. Aber sie haben sich nicht entschlossen, homosexuell zu empfinden, sondern sie haben sich entschlossen, jetzt lebe ich das halt aus, was ich empfinde. Das ist ein großer Unterschied. Und das, was man dann so an Stammtischen hört, dass man dann so die Ratschläge gibt diesen Menschen, komm, geh doch mal mit deiner Frau ins Bett und das kommt dann schon, dann merkst du dann schon, dass das viel schöner ist als mit Männern. Das ist Stammtischtheorie. Es funktioniert einfach nicht. Warum nicht? Weil Homosexualität im Grunde kein sexuelles Problem ist. Das Problem hat mit Sexualität ganz wenig zu tun. Ein homosexuell empfindender Mensch kann nicht einfach, wenn das ein sexuelles Problem wäre, dann könnte er ja Sex mit dem gleichen Geschlecht austauschen mit Sex mit dem anderen Geschlecht. Aber die Sexualität, das ist wie die Spitze des Eisberges. Es ist ein ganz anderes Problem, das eigentlich da zugrunde liegt, das diese Auswirkung hat. Die Sexualität ist nur eine Auswirkung, das Problem steht an einem ganz anderen Ort. Was stimmt, ist, dass ein Mensch, der so empfindet, seine Empfindungen nicht einfach hinnehmen muss. Das ist richtig, da bin ich ganz fest überzeugt. Wenn er will, dann gibt es einen Weg, wie er sich ändern kann. Und diese Hoffnung, denke ich, müssen wir diesen Menschen weitergeben können. Und zwar nicht in einer überheblichen Art, sondern einfach ganz normal. Denn heute, wenn ein Mensch so empfindet, sei es Mann oder Frau, da kann er hinrennen, wo er will. Viele Pfarrer, viele Psychiater, alle sagen denn immer, c'est ça? Muss ich damit arrangieren? Jetzt bist du halt so. Wenige geben diesen Menschen Hoffnung, dass es eine Veränderung gibt. Und wenn sie sich ändern wollen, dann müssen sie noch Angst haben, dass sie von ihren eigenen Leuten, also von der schwulen Bewegung, übrigens schwul ist für diese Bewegung kein Schimpfwort, sie nennen sich selbst so, von der schwulen Bewegung angegriffen wird, dass sie eigentlich praktisch ihren Stand verraten. Aber Veränderung ist möglich. Und ich habe auch mal jemanden kennengelernt, der war nicht Christ, aber der hat überall gehört, dass das halt jetzt so ist und dass er mit dem leben will. Und er hat gesagt, auch das ohne Christ zu sein, ich will das einfach nicht. Ich möchte anders leben. Und denen können wir sagen, es gibt eine Veränderung. Ich habe hier, möchte ich Sie auf ein Buch hinweisen. Ich hoffe, jetzt kommt dann das. Und das, wer sich mit diesem Thema besser vertrauter machen will, Homosexualität muss kein Schicksal sein, das ist von einem Josef Nicolosi, ein Therapeut. Ich habe dieses Buch hier, wer da mal reinsehen will. Es ist einfach verdaulich, es ist nicht wissenschaftlich im Sinn von vielen Theorien, sondern es sind therapeutische Gespräche, die Nicolosi mit solchen Männern führt. Und es ist sehr, sehr interessant. Übrigens finde ich das Thema auch für Eltern ein höchst brisantes Thema. Es hat sehr viel mit Erziehung zu tun. Und dass sich Eltern ein bisschen schlau machen, was wichtig ist für eine Erziehung, die dann auch gerade den Kindern hilft, zu wachsen und sich auch gesund zu entwickeln, auch von ihrer geschlechtlichen Identität. Und dieses Buch macht das ganz sehr schön deutlich und zeigt auch, dieses Buch ist nicht ein klassisch christliches Buch, aber es zeigt auch, dass das sind viele Männer hier drin, die einen Veränderungsprozess durchmachten, die waren nicht Christen. Also es ist, auf therapeutischem Weg ist es möglich, auch das zu verändern. Es sind schon viele, viele Männer, die das tun. Und in Amerika gibt es eine ganze Szene, die sich dafür wehrt, dass das überhaupt noch möglich ist, dass Männer, die sich verändern wollen, das auch dürfen und dass die Therapeuten nicht eingeklagt werden, weil sie praktisch eingeklagt werden, sie vergewaltigen Menschen, weil sie sie verändern wollen. In Richtung, wie das eine Gehirnwäsche wäre. Also wer das mal lesen will, das sehr, sehr hilfreich. Und ich habe das mal einem Mann gegeben und der hat mir nachher gesagt, du, ich möchte das mal meiner Mutter geben, weil dann würde sie mich endlich einmal verstehen. Müsst das mal begreifen, es gibt viele, viele Literatur. Und bei diesem Buch hat er den Eindruck gehabt, wenn das meine Mutter liest, dann würde sie mal begreifen, was mit mir los ist. Sehr hilfreiches Buch. Homosexualität, und das müssen wir auch sehen, wird niemandem in die Wiege gelegt. Das wird uns immer wieder glaubhaft gemacht werden. Es existieren jedenfalls keine zuverlässigen wissenschaftlichen Ergebnisse, die das zweifelsfrei beweisen würden, dass man homosexuell auf die Welt kommt. Vielmehr sind es verschiedene Faktoren, die dazu führen. Ein Faktor ist der Mensch, der betroffene Mensch selber. Das hat ein bisschen mit der persönlichen Konstitution zu tun. Das heißt, wer halt von Geburt an ein bisschen sensibler ist, feinfühliger, der bringt von seiner Persönlichkeit schon eine gewisse Disposition mit, die ein bisschen dazu beitragen könnte, wenn andere Umstände darum noch kommen. Aber allein geboren als homosexuell empfindender Mensch, da bin ich überzeugt, das wird man nicht. Also einerseits ist es meine Konstitution, die ich mitbringe. Und wenn man an Menschen denkt, die homosexuell empfinden, dann denkt man oft an die, wo ihr denkt, ja, da vom Schiff aus kann man schon sagen, der ist vermutlich in der Richtung. Wir können uns sehr, sehr täuschen. Es gibt zum Beispiel, mein Bruder war gar nicht klassisch. Also dem hätte man das nicht angesehen, wie er sich gab. Er war auch Hauptmann im Militär und weiß ich was alles. Also da kann man sich sehr, sehr täuschen. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Faktor, und das ist halt so, und ich denke, da müssen sich auch Eltern und Familien dem stellen, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist der Faktor Familie, der dazu beiträgt, wie sich ein Kind auch geschlechtsspezifisch entwickelt, wie sich zu seinem eigenen Geschlecht findet. Und das sind familiäre Konstellationen ganz, ganz wichtig, ein wichtiger Aspekt, der auch in der Therapie immer wieder zur Sprache kommt. Die meisten homosexuell empfindenden Männer, bei den Frauen weiß ich es nicht, haben ein gebrochenes Verhältnis zum Vater. Und die wenigsten Väter sind bereit, sich mit ihren Söhnen in diesem Punkt auseinanderzusetzen. Und die Väter selber fühlen sich von ihren Söhnen abgelehnt. Da könnte ich euch auch Geschichten erzählen. Das ist ganz wichtig, auch die Mütter spielen eine wichtige Rolle. Vater wie Mutter, keiner kann dem anderen einfach den Pöck zuschieben. Aber das sind Konstellationen, und dann gibt es noch einfach Umstände, äußere oder andere Umstände. Ich habe da mal ein Polizeiauto genommen, weil ich damit anzeigen will, dass zum Teil das eben kriminelle Handlungen sind. Das heißt, viele Menschen, die homoerotisch, also mit homoerotisch meine ich eben für das gleiche Geschlecht empfinden, wurden einmal missbraucht. Und manchmal haben sie, bei den Jungs ist das manchmal so, dass sie zum ersten Mal männliche Zuneigung via Sex bekommen haben. Und das kann sehr, sehr tief prägend sein für ein Leben. Und es ist eine Katastrophe, was Missbrauch in einem Leben kaputt machen kann. Und das sind so verschiedene Faktoren, die dann ein Leben prägen. Man spricht also eher von einer Entwicklungsstörung, die in einem Leben stattgefunden hat. Und dies führt dazu, dass der Betreffende sich in seinem Innersten, jetzt auf den Mann bezogen, über seine Männlichkeit unsicher ist. Er hat ein gebrochenes Verhältnis zum Mannsein. Er findet wie den Anschluss nicht zur Männlichkeit. Er fühlt sich weder Frau noch Mann, sondern er fühlt sich so zwischendrin. Das merkt man sehr gut in Gesprächen. Sie fühlen sich, wenn man das anspricht, diese Männer fühlen sich zwischendrin, weder Mann noch Frau. Sie haben irgendwo ihre männliche, zu ihrer männlichen Identität nicht gefunden. Es ist wie ein Teil, der ihnen fehlt. Und nun versuche ich etwas deutlich zu machen. Nun geschieht Folgendes, und das macht dieses Buch eigentlich sehr deutlich, wer das mit dem beschäftigen will. Es nennt sich reparative Therapie, das heißt, es wird etwas repariert. Und man geht dann davon aus, praktisch das, was der Mann vermisst an Männlichkeit, hofft er, im Kontakt zu einem anderen Mann, den er meistens wie vergöttert, und in ihm das, der Inbegriff der Männlichkeit sieht, wenn er sich mit ihm sexuell zusammentut, dass er diesen fehlenden Teil bekommt. Dass er dann diese Männlichkeit wie in sich aufsaugen kann. Das geschieht mal ganz unbewusst. Und die Männer, die sich mit dem beschäftigen, die sagen am Schluss, dass das wirklich stimmt. Viele sind sich gar nicht bewusst, auch viele homosexuell empfindende Menschen sind perplex, wenn sie hören, dass Homosexualität mit Sexualität relativ wenig zu tun hat. Sondern Sexualität ist nur das Vehikel um ein viel tieferes, fundamentales Problem zu lösen. Und dann meint man, wenn man sich verbindet, dass man dann praktisch das verinnerlicht. Aber das klappt nicht. Das funktioniert nicht und das ist vermutlich auch der Grund, weshalb auch gerade bei Männern, dass Männer tendenziell sehr, sehr hohe Partnerwechsel haben, sehr viele Partner, da komme ich dann noch dazu. Wenn ein Veränderungsprozess in Gang kommen soll, muss man an diesem Punkt ansetzen. Man kann es auch so aufzeigen, man muss lernen, die falschen Denkweisen und Verhaltensmuster zu durchschauen, das sind oft Lügen, das sind viele Lügen, die man verinnerlicht hat, man lügt sich nicht bewusst an. Aber es gibt viele Dinge, die man einfach so nimmt, dabei stimmen sie gar nicht richtig. Und da kann man die Wahrheit entgegensetzen. Richtige Denkweise und Verhaltensmuster. Und hier findet der große, schwierige Kampf statt. Wer sich auf den Weg macht, sich an diesem Punkt zu verändern, das ist kein Kinderspiel. Aber das ist genau eigentlich auch das generelle seelsorgliche Konzept. Für jedes Problem, das wir haben. Lüge wird aufgedeckt und wird ersetzt mit Wahrheit. Das ist ein seelsorgliches Konzept, das auf jedes Problem anwendbar ist. Und hier im Speziellen auf dieses Problem natürlich auch. Und nun möchte ich euch noch etwas aus biblischer Sicht sagen. Das war jetzt mal zum Teil, was ist Homosexualität, Homosexualität verstehen. Ich hoffe, Sie begreifen, dass ich das nicht in 30 Minuten beides einfach so komplex darstellen kann. Aber mir ist noch ein biblischer Zusammenhang wichtig, dass wir den erkennen. Ein Betroffener ist zuerst einmal Opfer. Er ist nicht zuerst Täter. Wer von Homosexualität betroffen ist und in dem Sinn, dass er das einfach entdeckt hat, dass er so empfindet, ist zuallererst Opfer. Opfer der Umstände, die sein Leben beeinflusst haben. Diese Einflüsse haben den Ursprung in der Sünde Adams. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Aber gucken wir mal bis hierhin. Da wird ganz deutlich gesagt, dass die Sünde durch einen Menschen zu uns kam, nämlich durch Adam. Das heißt, wir alle sind zuerst einmal Opfer. Niemand hat sich entschlossen, ein Sünder zu sein, sondern wir sind es einfach gewesen und wir entdecken einfach, dass wir Sünder sind und dass wir nicht in der Lage sind, das zu leben, was wir leben sollten. Wir sind also zuerst einmal Opfer der Sünde Adams. Ich weiß, das ist vielleicht auf Anhieb nicht so populär, weil wir immer vom Täter ausdenken. Aber wir sind zuerst einmal Opfer. Wir alle wachsen in einem sündigen Umfeld auf. Wir alle bringen negative Faktoren mit ins Leben. Jeder Mensch ist zuerst einmal Opfer der Sünde Adams. Und wegen ihm befinden wir uns in der Situation, in der wir jetzt stecken. Jeder mit seinem Problem. Übrigens, das Problem, das homoerotisch empfindende Menschen haben, das ist einfach eine Art, wie das Problem, das sie haben, sie zu bewältigen versuchen. Es gibt Menschen, die haben genau dasselbe Grundproblem. Die wechseln einfach dann zum Beispiel, die Männer wechseln dauernd die Frauen oder die Frauen dauernd die Männer. Sie Sie haben ein anderes Umfeld gehabt, aber sie haben im Grunde dasselbe Problem. Oder sie sind machtsüchtig. Oder rachsüchtig. Oder weiß ich was. Alle Geschöpfe Gottes sind, als Geschöpfe Gottes sind wir in eine gottlose Welt hineingeboren. Die Sünde hinterlässt bei jedem Menschen negative Spuren. Paulus spricht von Unzucht, von Verdorbenheit, von Ausschweifung, von Götzenanbetung, von magischen Praktiken, von Feindschaft, von Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit, Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht. Alles Auswirkungen der Sünde Adams in unserem Leben. Und niemand hat im Grunde gewählt, geizig zu sein und streitsüchtig zu sein. Jeder entdeckt irgendwo, da habe ich eine Macke. Das heißt aber nicht, dass ich dafür keine Verantwortung zu tragen habe, denn alle haben gesündigt. Mein Problem führt dazu, dass ich eben auch die Sünde praktiziere und so bin ich verantwortlich. Und so hat auch der Mensch, der homosexuell empfindet, kann nicht einfach sagen, ja, ich bin jetzt einfach Opfer, ich muss nichts verändern, sondern er ist aufgerufen, sich zu verändern. Und ihm ist das anerboten auch, wenn er mit Gott lebt. Genauso wie wenn einer geizig ist oder streitsüchtig. Auch der kann nicht sagen, ich bin einfach streitsüchtig geboren. Auch der ist aufgerufen, sein Leben zu ändern und daran zu arbeiten. Die Bibel macht schließlich keinen Unterschied, ob jemand geizig, neidisch, eifersüchtig oder geldgierig ist. Oder ob er homoerotisch empfindet. Homosexualität ist in der Bibel kein besonders schweres Vergehen, aber eine besonders schwere Last. Es ist eine besonders schwere Last. Als Geiziger kann ich mich tarnen, ich kann geizig sein, für mich kein Mensch merkt was. Ob ich jetzt dann einen Fünfer in die Kollekte reinwerfe, oder ob ich eine Tausendernote reinwerfe, das merkt kein Mensch. Aber Homosexualität, das betrifft den Menschen zutiefst. Da stellt seine ganze Lebensumstände in Frage. Familie, Kinder, das, was ja eigentlich etwas ganz Schönes ist in einem Leben. Alles wird in Frage gestellt. Und trotzdem kann niemand in der Opferrolle verharren. Insofern tragen wir die Verantwortung für unser Leben. Auch der homoerotisch empfindende Mensch muss die Verantwortung wahrnehmen. Ihn trifft trotz allem persönliche Schuld. Falsche Verhaltensweisen und Reaktionsmuster müssen abgelegt werden. Sie müssen zum Teil eben zuerst überhaupt mal erkannt werden. Dies funktioniert auch selten, was wir manchmal meinen, dass wir einfach den Leuten sagen, komm, bekehre dich und nachher bist du ein anderer Mensch. Jawohl, nachher bist du gerettet. Aber die Empfindungen, die sind nicht einfach weg. Das ist ein Trug. Es gibt Männer, die sich bekehrt haben, die haben ihren alten Lebensstil völlig aufgegeben. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie innerlich mit ihren Gefühlen, dass das alles mitgezogen ist. Das ist ein Prozess für sich. Und es ist sehr einfach, wenn wir einfach sagen, bekehr dich und dann ändert das. Dann hat man einfach, darf ich das mal etwas salopp sagen, null Ahnung, um was es geht. Null Ahnung. So einfach ist das nicht. Aber es gibt einen Weg. Und es gibt einen Weg für Nicht-Christen und es gibt einen Weg für Christen. Und Christen, denke ich, haben es sicher in einigen Punkten einfacher. Es gibt Christen, die so empfinden. Es gibt auch Christen aus christlichen Familien, die so empfinden. Aus gläubigen Häusern, vielleicht mehr, als man denkt. Und die Gefahr, wenn wir das Problem nicht verstehen, ist folgendes, und das ist das Problem auch der Betroffenen selber. Also es ist eine Identität. Und wenn ich das Problem habe und in einer christlichen Gemeinde lebe, dann kann das sein, dass das meine Identität ist, dass ich mir immer wieder sage, ich bin homosexuell. Dass ich mich über diesen Begriff beginne zu definieren. Warum? Weil er natürlich mein Leben und mein Gefühlsleben sehr stark dominiert. Und dann kommt man so oder lebt man so mit der Mentalität, tut mir leid, dass ich auch noch Christ bin. Und vielleicht ganz unbewusst, tut mir leid, dass du mit mir zu tun hast, ich bin nicht so ganz ein richtiger Christ, weißt du, ich bin ja homosexuell, das sagt man dann nicht, aber von der Haltung her, vom Empfinden her. Und das ist falsch. Das ist wunderbar, dass das falsch ist. Sondern, das muss man ganz anders sehen. Erstens mal bin ich ein Geschöpf Gottes. Das gilt für jeden Menschen, egal was für ein Problem das er hat. Jetzt in diesem speziellen Fall von der Homosexualität könnte man sagen, Gott gab mir ein Geschlecht. Also dass ich darauf baue, dass Gott mir eine Geschlechtsidentität gab, als Mann oder Frau, ob ich jetzt mit dem Probleme habe oder nicht, aber sie ist eigentlich klar. Ich kann hinsehen und dann weiß ich das. Es ist kein Erkennungsproblem. Das Problem ist woanders. Das Problem findet an einem anderen Ort statt, nicht an den Äußeren. Und dann bin ich ein Kind Gottes. Das ist die Identität, die wir haben. Egal welches Problem, egal ob mit Homosexualität, ob wir mit Geiz, ob wir mit Unzucht oder weiß ich was immer für Probleme haben. Und dann würde das heißen, ich bin ein Kind Gottes. Jesus hat mich erlöst und ich habe noch ein Problem. Im Fall von Menschen, der homoerotisch empfindet, ist es die Homosexualität. Aber ich kann mir dann auch sagen, andere Christen haben auch Probleme, die sie bewältigen müssen. Oder haben sie keines? Noch nie gehabt? Kein fundamentales Problem in ihrem Leben? Haben sie doch auch. Aber sie definieren vielleicht nicht so schnell und so automatisch ihr Leben über ihr Problem. Wenn ich geizig bin, definiere ich mich nicht über den Geiz, sondern definiere ich mich über, ja, ich bin jetzt ein Kind Gottes und so und ich bin sparsam. Oder? Da hat man so seine Tricks, um die ganze Sache das zu kaschieren. Aber viel besser ist, dass wir uns bewusst sind, was wir sind und zu was uns Gott gemacht hat. Und wenn ich dann noch ein Problem habe, dann kann man das anpacken. Andere haben auch Probleme. Und so kann ich ganz gleichwertig mit anderen sprechen. Und wenn Sie vielleicht ein Problem haben, nicht in Sachen Homosexualität, sondern überhaupt ein Problem mit Ihrem Selbstwert, dann kann das für Sie auch ein sehr hilfreiches Schema sein. Dass Sie lernen, Ihre Identität, wer Sie sind, darüber zu formulieren und zu sehen, wie Gott Sie sieht, was Sie in den Augen Gottes zuerst einmal sind. Und dann nachher anzusehen, wo noch ein Problem zu lösen ist. Anstatt dass Sie sagen, ja, ich bin nichts wert und ich kann nichts und ich habe immer da so meine Gedanken und pipapo und dann versinken wir im Selbstmitleid, dass es einem fast übel wird. Viel besser müssen wir mal dem Rechnung tragen, was Gott uns geschenkt hat, was wir in seinen Augen sind und dann die Probleme anpacken. Und so können wir auch lernen, miteinander umzugehen, wenn wir sehen, der ein oder andere hat an einem Punkt ein Problem, dass er ein Kind Gottes ist, aber dass er das Problem anpackt. Das ist ein anderer Fall, wenn jemand sagt, ja, ich lebe jetzt die Homosexualität aus, ich bin ja ein Kind Gottes. Das wäre ein anderer Fall. Das würde ich nicht so sehen. Jetzt komme ich noch kurz zu drei Punkten, Entschuldigung. Warum ich zur Registrierung Nein stimme. Ist vielleicht ein bisschen jetzt im Bruch, aber ich habe ja versprochen, ich sage noch was dazu. Ich habe drei Gründe. Einer ist ein theologischer Grund. Gott schuf Mann und Frau, sie sollen miteinander in intimer Beziehung leben. Nirgends in der Bibel, auch wenn man das immer wieder gern haben möchte, ist nur ansatzmäßig, wird etwa darauf hingedeutet, dass Gott in der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft also im sexuellen Sinn gemeint, eine Variante sehen würde. Dass das eine Schöpfungsvariante wäre. Nirgends, nur ansatzmäßig. Homosexualität, ausgelebte Homosexualität, wird immer als etwas bezeichnet, was Gott sich nicht so gedacht hat. Ich finde es richtig, dass Menschen, die so empfinden, nicht diskriminiert werden. Ich finde es richtig, dass man sie nicht am Pranger stellt und dass man hier eine gewisse Toleranz auch in den letzten Jahren entwickelt hat. Heute kann ein Paar sogar problemlos zusammenleben. Und sie haben einfach keinen besonderen Status, so wie das die Konkubinatspaare ja auch nicht haben. Also von daher würde ich mal vom biblischen Aspekt her, würde ich einfach sagen, ich sehe eigentlich keine Notwendigkeit, jetzt hier praktisch einen Zivilstand zu lancieren. Und wichtig ist auch das Zweite, dass die ganze Abstimmung eigentlich mehr Politikum ist, als wirklich eine Hilfe für die Leute, die es betrifft. Denn das Interesse an einer Registrierung von gleichgeschlechtlichen Paaren ist sehr, sehr niedrig. Da gibt es Zahlen von Ländern, wo das bereits der Fall ist. In Schweden lassen sich 0,28% haben sich registrieren lassen bis jetzt. In Norwegen 0,47 und in Dänemark 1,54. Und zwar nicht von der Gesamtbevölkerung gerechnet, soviel ich weiß, sondern von der Größe von homosexuell empfindenden Menschen gerechnet. Es ist ein verschwindend kleiner Teil, der das macht. Das, was man uns immer weismachen möchte, dass homosexuelle Paare genauso lang und so treu zusammenleben wie heterosexuelle Paare, also wie Mann und Frau, das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Ich sage nicht, dass es nicht ein Paar gibt oder zwei Paare oder drei oder von mir aus auch 10 oder 20, die das machen. Aber es ist nie und nimmer die Regel. Hingegen ist es bei Ehepaaren eher die Regel, dass man sich treu bleibt, auch wenn viele untreu ist. Aber man weiß aus der Scheidungspraxis, dass die meisten Scheidungen aufgrund von Seitensprüngen passieren. Was hat dann Folgen? Es gibt eine Studie, das ist die Mens-Studie hier, die wurde in Zürich gemacht, an einschlägigen Orten. Sie ist ein Stück weit sicher repräsentativ. Man muss alle Untersuchungen, Zahlen immer vorsichtig nehmen. Aber 80% der Partnerschaften haben ein oder beide Männer auch Sex mit anderen Männern. Das haben also Männer selber beantwortet aus dieser Szene. 80%. Das ist sehr viel. Und was noch verwunderlich ist und was man eben dann irgendwie doch oft nicht wahrhaben will und was uns auch immer anders verkauft wird, ist, je länger die Partnerschaft dauert, desto häufiger findet Sex mit anderen Männern statt. Es ist nicht so, dass diese Verbindung, dass man dann da sich treu ist und praktisch so, wie wir eigentlich Treue verstehen von einem Ehepaar. Sondern je länger man zusammen ist, je häufiger werden die Sexualkontakte nebenher. Also diese Männer haben oft einen fast schwindelerregenden Wechsel zum Teil mit Partnern. Das ist die Wirklichkeit. Und im Grunde genommen will diese Abstimmung eigentlich nicht in erster Linie die Registrierung erreichen, sondern die gesellschaftliche Anerkennung dieser Lebensform. Und sie will erreichen, dass homosexueller Lebensstil als normal und gesund dargestellt wird. Und sie will erreichen, dass wir schlussendlich auch von der Bibel her nicht mehr sagen können, was die Bibel sagt. Es gibt ein Land, das ist das schon verboten, da kann man noch sagen, was die Bibel sagt. Und was sie meint, und das gilt für früher, und sobald ich sage, dass das auch heute noch praktisch Bedeutung hat, dann geht man schon Gefahr, ein Gerichtsverfahren auf sich zu ziehen. Also wenn ich morgen predigen würde, dass das Gott diese Lebensform nicht so anerkennt, dann würde ich unter Umständen die Gefahr eingehen, dass ich verhaftet würde und ich vor Gericht gezogen werde. Das ist das, was man eigentlich erreichen möchte. Praktisch diesen Lebensstil möchte man gesellschaftlich völlig konform machen, dass man nichts mehr dagegen sagen kann. Und als Drittes möchte ich noch sagen, die Registrierung von gleichgeschlechtlichen Paaren erweckt immer den Eindruck, dass sie Rechte und Pflichten übernehmen, die einer Eheschließung gleichkommen. Man würde ganz bewusst gegenseitig Verantwortung übernehmen. Und das ist vielleicht in Erbfragen so der Fall, dass man gegenseitig sich beerben kann und keine Erbschaftssteuer zahlen muss. Okay, vielleicht könnte man da auch eine andere Regelung treffen. Es gäbe ja vielleicht auch noch andere, die nicht heiraten wollen, aus irgendwelchen Gründen, und dann sich aber praktisch erbschaftlich bevorteilen möchten. Aber als ich dann las, unter welchen Voraussetzungen man diese Registrierung wieder auflösen kann, hat das schon jemand gelesen? Der Gesetzestext. Dann lesen wir den jetzt mal. Das Paragraph 3 mit 3 Absätzen. Die Partnerschaft wird durch gemeinsame Erklärung der Partner oder Partnerin vor dem zuständigen Zivilstandsamt beendet. Dieses löscht den Registriereintrag auf das Datum dieser Erklärung hin. Im Klartext. Ich habe mich jetzt registrieren lassen mit meinem Partner. Jetzt haben wir einen Krach und sagen, nee, du, das bringt's gar nicht. Dann gehen wir ins Stadthaus, ins Zivilstandsamt, sagen, wir möchten nicht mehr zusammen sein. Dann wird das gestrichen. Das war's. Also von Rechte und Pflichten und Verantwortung, was wir verstehen in Bezug auf die Ehe, finde ich, kann man da nicht mehr viel sagen. Dann auch immer noch Paragraph 3. Der Registriereintrag wird auf einseitiges Begehren gelöscht, wenn dargetan wird, dass seit mindestens 2 Jahren kein gemeinsamer Haushalt mehr besteht. Das kann ich sagen, sagen Sie, ich habe jetzt meine Wohnung schon 2 Jahre an einem anderen Ort, oder vielleicht habe ich die Wohnung sogar noch behalten, ist egal. Und dann sage ich, 2 Jahre habe ich jetzt diese Wohnung, ich möchte das wieder auflösen. Also kann er ohne Einwilligung des anderen kann er das einseitig auflösen. Und jetzt kommt noch der Punkt 3. Von Amtes wegen erfolgt die Löschung, wenn ein Partner oder eine Partnerin heiratet. Also muss er nicht mal mehr als Zivilstandsamt, sondern dann macht das, wird das von Amtes wegen erledigt oder den Wohnsitz im Kanton aufgibt. Also das heißt, wenn ich einen argen Streit habe mit meinem Partner, dann kann ich für einen Monat in den Kanton Aargau ziehen, dann wird die Registrierung gelöscht und dann kann ich ja wieder zurückkommen. Davon zu sprechen, dass man gleiche Rechte und Pflichten auf sich nimmt, und dass man die Verantwortung füreinander wahrnimmt, das finde ich persönlich ein bisschen anmaßend, muss ich sagen. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten verblüfft hat. Und wenn ich einen profanen Grund nennen würde, warum ich damit nicht einverstanden bin, ist es wegen dem. Weil ich finde, das ist einfach ein was soll das überhaupt? Und wir schaffen dadurch natürlich einen weiteren Zivilstand. Und ich kann mir vorstellen, dass dann auch die Konkubinatspaare mal kommen werden und sagen, hey Leute, das würde uns eigentlich auch gefallen. Heiraten ist uns zu viel, aber das wäre doch noch eine clevere Sache in der Zeit, wo wir zusammen sind. Da können wir dann, haben wir einen rechtlichen Rahmen. Das haben die Konkubinatspaare nicht. Und ich bin eigentlich froh, dass sie das nicht haben, muss ich ganz offen sagen. Wenn Sie nicht heiraten wollen, wenn Sie diese Freiheit wollen, nicht so verbindlich zu sein, dann sollen Sie auch die Konsequenzen dieser Freiheit tragen. Aber das, so sind wir Menschen. Wir wollen Freiheiten und die Konsequenzen nicht tragen. Wir wollen alles, der Teufel und Zweckli. Wir wollen vom Staat geschützt sein und der Staat soll uns nichts sagen. Wir möchten, wenn wir im Konkubinat leben, dass, wenn mir etwas geschieht, mein Partner die Wohnung übernehmen kann und mich beerben kann. Aber ich will nicht, dass der Staat das festlegt und mich daran behaftet. Pfeifer und Zwickli, so ist das. Also das wären so die Gründe, weshalb ich das nicht so sehe. Jetzt komme ich zum Schluss, muss keine Angst haben. Ich habe schon gesehen, einige gucken schon auf die Uhr. Homosexualität, das ist ein schwieriges Problem. Und jeder Mensch, der davon betroffen ist, verdient unsere Achtung und unseren Respekt. Und das hat nichts damit zu tun, ob das Ausleben dieser Neigung Sünde ist oder nicht. Diesem Mensch gehört Respekt und Liebe. Die Liebe, die wir von Gott geschenkt haben.